Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Der Journalismus hat mich aber immer schon interessiert eigentlich. Ja. Also wenn ich jetzt sage, schon als Kind habe ich es geliebt, mit dem damals noch Kassettenrekorder Interviews aufzunehmen. Ich habe es geliebt. Wir haben immer so Zeitungen selbst gemacht und verkauft. Ich war bei der Schülerzeitung. Also das Journalismus war immer wieder auch ein Thema.
Barbara Krenn, willkommen in der Sonntagsjause. Ich treffe mit dir eine Kollegin aus dem Journalismus. Du bist Leiterin der ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik Multimedial. Und heute sind wir mal, oder du bist heute in der umgekehrten Situation, du wirst interviewt.
Danke für die Einladung. Normalerweise ist mir eigentlich lieber, wenn es umgekehrt ist, wenn ich die Fragende bin, aber ich freue mich auf deine Fragen.
Ich hoffe, ich kann dich gut durchs Gespräch begleiten und wir werden eine angenehme Zeit verbringen.
Ganz sicher.
Es hat ja einen Grund, warum heute du als eine profilierte Religionsjournalistin in der Sonntagsjause bist. Am 24. Jänner ist für unsere Berufsgruppe ein kleiner Feiertag. Da ist nämlich der Gedenktag des heiligen Franz von Sales. Das ist der Patron der Journalisten. Wir haben einen eigenen Patron. Wie findest du das, dass wir einen Patron haben, der noch dazu ein Bischof war?
Ja, in der katholischen Kirche gibt es ja für alles quasi einen Patron. Und das ist ja eigentlich grundsätzlich recht praktisch, weil dann kann man sich an ihn wenden, wenn man irgendwas braucht. Die Frage ist, ob das dann eintrifft.
Hoffen wir, dass er uns oft hilft und seinen Segen über uns hält. Ja. Der Franz von Sales war ein Bischof. Er war Bischof von Genf und hat in der Zeit der Gegenreformation gelebt. Also seine genauen Geburtsdaten sind 1567 bis 1622. Und er hat in der Schweiz gewirkt und hat das Flugblatt erfunden. Können wir da was lernen? Sowas von innovativen neuen Medien von ihm?
Na, wenn ich die Geschichte vom Franz von Sales richtig in Erinnerung habe, dann war das ja eigentlich fast eine Notmaßnahme, weil ihm wurde ja verboten, dass er missioniert. Er war ja dort in diesem Ort, um die Calvinisten sozusagen zu missionieren. Und es war ja eigentlich noch schlimmer, man hat es ja nicht nur ihm verboten, sondern man hat es den Leuten verboten, dass sie seine Predigten anhören. Und wenn das so stimmt, wenn ich da richtig informiert bin, war das dann die Idee, dass er das per Flugblatt gemacht hat. Und insofern, glaube ich, kann man von dem her schon was lernen oder ist es eigentlich was sehr Realistisches, ja? Weil sehr oft ist es ja, man kennt es ja, glaube ich, aus dem eigenen Leben. Man ist so in den ausgetretenen Wegen unterwegs und solange das super funktioniert, funktioniert super und dann funktioniert es irgendwann nimmer mehr. Und dann muss man sich sehr kurzfristig oft irgendeine Lösung überlegen und irgendwas Neues überlegen. Und in dem Fall war das, ja, eine Innovation.
Auf neue Ideen bei uns im Religionsjournalismus kommen wir später noch. Ich möchte mich auch mal bedanken für die Einladung. Wir sind hier bei dir zu Hause in einem unheimlich gemütlichen Wohnzimmer an einem sehr gemütlichen Winternachmittag. Und du hast etwas gebacken, und zwar nicht Süßes, sondern ein Brot ohne Mehl.
Ganz genau. Na, ich dachte mir, nachdem es am Nachmittag ist, dem ich jetzt nicht so die Kuchenbäckerin bin eigentlich auch nicht die Brotbäckerin, dachte ich mir, dass ich dieses Brot einmal ausprobiere. Eben, wie gesagt, ich habe das vorher noch nie gebacken und war jetzt selbst sehr gespannt, ob das erstens was wird und zweitens überhaupt nach was schmeckt. Aber wir haben das, darf ich das sagen, wir haben das ja schon verkostet und ich glaube, es ist einigermaßen gelungen. Und es ist ein Brot, da ist drinnen Leinsamen, da sind Nüsse, die verschiedensten Nüsse drinnen, da sind Sonnenblumenkerne drinnen, da sind Kürbiskerne drinnen, da ist Sesam drinnen, da ist Topfen drinnen und da sind Eier drinnen.
Wunderbar. Wir haben es bekannt gegessen. Und ich habe befunden, dass mit dem Liebtauer ist großartig, auch mit dem Käse. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es süß essen würde, aber es ist ein Brot, das sich auch länger hält, weil es auch saftig ist. Es ist kein trockenes Brot. Sehr gut, sehr gelungen. Wir werden nachher das Rezept ja auch zur Verfügung stellen. Also vielen Dank für diese Innovation. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu deiner Person. Du lebst in Wien. Du kommst aber aus der Steiermark, aus Jürgenburg. Wie war denn dein Weg zum Studium nach Graz?
Ja, ich habe ganz normal, damals war das irgendwie sehr normal. Man geht in die Volksschule, man geht ins Gymnasium und dann geht man nach Graz zum Studieren. So war irgendwie der Jürgenburger Weg unter Anführungszeichen. Also das war für mich überhaupt keine Frage, dass ich nach Graz gehe. Habe mich schon während der Schulzeit immer sehr auf Graz gefreut. Meine Geschwister waren dort, ich habe Freundinnen in Graz gehabt. Und ja, das ging dann nach der Matura, habe dann mit dem Theologiestudium dort angefangen. Damals hat es noch 2 Studienabschnitte gegeben, das ist ja mittlerweile jetzt auch ein bisschen anders. Und bin nach dem ersten Studienabschnitt dann nach Tübingen gegangen. Ursprünglich wollte ich genau 1 Jahr nur bleiben. Und letztlich sind es dann 5 Semester gewesen. Also die Diplomprüfung habe ich dann wieder in Graz gemacht, aber den gesamten 2. Abschnitt habe ich dann in Tübingen gemacht.
Tübingen, muss man sagen, das ist ja innerhalb der deutschsprachigen Fakultäten eine sehr, sehr bekannte Fakultät. Der berühmteste Lehrer, der ist Hans Künck, dem auch einmal die Lehrerlaubnis entzogen wurde und den Weltethos begründet hat und auch da geforscht hat und gelehrt hat. Hast du bei ihm auch gehört? Hast du ihn in Vorlesungen besucht?
Hans Künck, der war schon in Pension, als ich dort war. Es gibt ein Institut noch, das Ökumenische Institut dort. Also da war er immer wieder. Also ich habe ihn getroffen und so habe ich ihn schon. Habe ihn auch während meiner Journalistinnenlaufbahn interviewt und so. Aber ich habe ihn auch in Tübingen getroffen. Aber als Lehrenden habe ich ihn nicht mehr erlebt. Ne? Aber es waren andere Größen dort. Ja, Peter Hühnermann, der Dogmatiker beispielsweise. Das Tolle an Tübingen, wenn man sich für Theologie interessiert, ja, und wenn man Theologie studiert, dann ist das Tolle in Tübingen, dass man einerseits die katholische Fakultät und die evangelische Fakultät, die beide ziemlich gleich groß, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, aber damals ziemlich gleich groß waren, in einem Gebäude vereint hat, ja. Das heißt, man hat katholische Theologie hören können und evangelische, ja. Deswegen haben wir auch auf evangelischer Seite viele Vorlesungen gehört und das ist natürlich irrsinnig bereichernd gewesen, fand ich.
Kommst du aus einem katholischen Hintergrund von Steiermark?
Genau.
Das heißt, du als Kind auch die Kirche erlebt oder zu Hause?
Ja, ich bin definitiv christlich sozialisiert, katholisch sozialisiert. Vater war Religionslehrer. Meine Eltern haben die Mesnerei auch gehabt. Also ich bin quasi in der Kirche aufgewachsen. War als Kind bei der Jungscha, bin dann selbst Gruppenleiterin geworden und also war wirklich so sehr christlich sozialisiert, ja.
Und wie kam es dann zu deiner Entscheidung, Theologie zu studieren?
Grundsätzlich, es hat mich einfach interessiert. Also das von meiner Sozialisation her war das ständig ein Thema und ich wollte dann auch eigentlich die Reflexion dahinter mich damit beschäftigen, ja.
Und jetzt war dann deine berufliche Station 1999, bist du zum ORF gekommen. War das immer in deinem Hinterkopf, auch in den Journalismus zu gehen oder hast du dir während des Studiums auch andere Optionen vorstellen können?
Also ich hatte definitiv andere Optionen. Eigentlich habe ich das Studium begonnen mit dem Ziel, dass ich Lehrerin werde. Der Journalismus hat mich aber immer schon interessiert eigentlich. Ja, also wenn ich jetzt sage, schon als Kind habe ich es geliebt, mit dem damals noch Kassettenrekorder Interviews aufzunehmen. Ich habe es geliebt. Wir haben immer so Zeitungen selbst gemacht und verkauft. Ich war bei der Schülerzeitung. Also das Journalismus war immer wieder auch ein Thema.
Was hast du denn als erste Aufgabe gehabt als junge Journalistin?
Im ORF dann? Die erste Aufgabe. Jetzt muss ich wirklich überlegen. Also ich habe begonnen mit einem Praktikum. Da war ich einerseits, das war eigentlich der Beginn von Religion ORF.at. Mein Kollege, der Markus Marschalek, das war eigentlich eine Spielerei von ihm. und anfangs denkt, das hat damals noch niemanden wirklich interessiert. Ja. Und er hat begonnen, da eine Seite aufzubauen. Und ich als Praktikantin war da mit dabei. Also mit dabei, ich habe mich hinten und vorne überhaupt nicht ausgekannt und habe halt das, was der Markus mir gesagt hat, aufgeschrieben, Schritt für Schritt, weil ich überhaupt keinen blassen Schimmer gehabt habe. Das waren eigentlich so meine ersten Spuren. Und bei der Orientierung mit dem Christian Rattner, der damals der Sendungsverantwortliche von der Orientierung war. Ich glaube, da war das Erste, da ging es um die Caritas auch Nusszahlen. Und das war so der erste Beitrag, wo ich mitgearbeitet habe.
Und durftest du mitfahren bei der Caritas-Reise? Da gibt es ja noch Pressereisen.
Nein, das war bei der Pressekonferenz. Das war eine ganz kurze Geschichte.
Ja, so fangen eigentlich alle jungen Kolleginnen und Kollegen an. Auch wir haben alle am Anfang mal eine Pressekonferenz besuchen dürfen. Und da waren noch nicht die Kommentare am Anfang.
Der Fernsehbeitrag war, glaube ich, 1:30. Ich musste dieses Interview, der Franz Küberl war damals der Präsident, und ich musste dieses Interview bebildern. Und ich weiß, dass ich im ORF-Archiv dann nach Bildern gesucht habe und ich glaube für diese 1:30, ich weiß nicht, Unmengen auf alle Fälle an Kassetten angeschaut habe, weil ich dachte, ich brauche so für jede Sekunde ein Bild. Also ja.
Ja. Also von der Pike auf hast du es dann gelernt, die Fernsehbeiträge. Genau. Und jetzt leitest du die Hauptabteilung Radio, TV und On. Und du sollst es zu einer multimedialen Abteilung entwickeln, zusammenführen. Genau. Wie klappt denn das? Wie sieht so ein Redaktionsalltag in dieser Superabteilung aus? Ich meine, super von der Größe her. Habt ihr da einen riesigen Newsroom? Arbeitet ihr vernetzt? Tauscht ihr euch da aus? Oder hat jeder seinen Strang? Die einen machen nur Audio, die anderen machen Fernsehen, die nächsten machen digital oder müssen alle der Digitalredaktion zuarbeiten? Ich stelle mir das sehr, sehr in verschiedenen Schichten und Ebenen vor. Wie läuft das ab?
Ja, ist es auch. Wir sind ja mittlerweile seit 2020 schon eine multimediale Abteilung. Also wir haben schon ein bisschen eine Erfahrung gesammelt, auch wenn Corona dazwischen gekommen ist, unter Anführungszeichen. Wir sind zusammengelegt worden. Ich glaube, 5 Tage später war der erste Lockdown, was das dann Ganze natürlich ein bisschen schwierig gemacht hat, weil dann alle im Homeoffice waren. Aber wir haben in der Abteilung, wir sind eine sehr große Abteilung für eine Religionsabteilung, weil wir sehr viele Formate haben. Wir haben 19 regelmäßige Formate in dem Radio, Fernsehen und online. Und wir haben deshalb in der Abteilung 4 Ressorts. Da gibt's das eine Ressort, das ist die aktuelle Religion. Das sind die Nachrichten, also Religion aktuell, die kurzen Geschichten sozusagen. Da ist Religion AFAD drinnen. Da ist die Zulieferung zu der Zeit im Bild drinnen. Dann gibt's ein Ressort, das sind die Magazine, Radiomagazin, Fernsehmagazin. Und dann gibt's ein Ressort, das sind die Dokumentationen, also die langen Formate. Und dann gibt's noch ein Ressort, wir haben sehr viele so Gedankensendungen, wie Gedanken für den Tag beispielsweise oder was ich glaube. Also das ist dann im 4. Ressort.
Das war aber, als du angefangen hast, nicht so. Da gab es also Radio, da gab es Fernsehen. Genau. Und das Digitale gab es gerade einmal im Beginn und war ein bisschen ein Steckenpferd vom Kollegen Marschalek.
Genau.
Da haben sich doch in 25 Jahren viel verändert. Du hast ein ganz großes Projekt, das jetzt auch über ein Jahr hinausgeht. Was glaubt Österreich?
Genau.
Das ist ein multimediales Projekt in Kooperation mit der Universität Wien. Frau Professor Pollack, Regina Pollack ist da dabei.
Und macht das.
Genau, da geht es darum, dass Menschen nach ihren existenziellen Themen befragt werden und was im Leben zählt, was in Krisen trägt, etc. Warum macht der ORF so ein Projekt, so ein riesiges?
Der Ausgangspunkt ist eigentlich, war das für uns so die Beobachtung, Österreich ist ein sehr vielfältiges Land, ist ein plurales Land mit sehr vielen verschiedenen Glaubensrichtungen auch. Es gibt allein in Österreich 16 gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften. Und die Gesellschaft verändert sich, aber Religion verändert sich auch und der Glaube der Menschen verändert sich auch, ja. Wir wollten wissen, ob wir mit unseren Programmen eigentlich auch noch richtig liegen, ja? Wir wissen, wen wir mit unseren Programmen erreichen, wir wissen, wen wir aber auch nicht erreichen. Und gerade was die jüngeren Zielgruppen beispielsweise betrifft, da wollten wir schauen, okay, wie verändert sich Religion, wie verändert sich Glaube angesichts der Herausforderungen von Digitalisierung, von Individualisierung, von Pluralisierung. Und das war eigentlich so die Idee, dann gesagt, okay, schauen wir, dass wir eine Studie zusammenkriegen, dass wir schauen, wie schaut es in Österreich eigentlich tatsächlich aus. Das war der Ausgangspunkt. Aus dieser Idee, eine Studie zu machen, hat sich dann eine wunderbare Zusammenarbeit eben mit der Universität Wien, mit der Regina Bollack, mit der Astrid Mattes und mit dem Team um sie herum ergeben. Wir verschränken jetzt in diesem Projekt einerseits unsere journalistische Arbeit mit der Wissenschaft. Und die Wissenschaft profitiert von unseren Interviews beispielsweise, von unserer unserer Feldforschung, die wir mit Kamera, mit Mikro machen. Und wir profitieren von der wissenschaftlichen Forschung. Und der erste, eben, das ist das, worauf du jetzt angesprochen hast, das war in der ersten Phase des Projekts, da waren wir in ganz Österreich unterwegs und haben Menschen nach den existenziellen Themen gefragt. Nach Liebe, nach Hoffnung, Tod, Glück, Gemeinschaft, Gerechtigkeit und so weiter.
Ihr habt auch einen Preis bekommen.
Ja, stimmt.
Ja. Und zwar von der United Religions Initiative. Journalistenpreise sind ja immer wieder Anreiz. Was bedeutet für dich die Auszeichnung?
Na, das ist schon super. Weil das bedeutet ja, also es ist eine Wertschätzung unserer Arbeit gegenüber. Und es bedeutet auch, dass das, was wir tun, dass das Menschen anspricht und dass das wichtig ist.
Du hast jetzt gesagt, eben in der ersten Phase dieses großen Projekts, was glaubt Österreich, sind eben diese existenziellen Fragen gestellt worden. Du hast auch einmal gesagt, Religionsjournalismus soll Orientierung bieten. In welche Richtung siehst du das? Das ist ja eigentlich ein sehr anspruchsvolles Ziel für Journalistinnen und Journalisten.
Ja, aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, das ist zunehmend mehr sogar die Aufgabe von uns Journalisten, Journalistinnen. Also ja nicht nur im Religionsbereich, sondern überhaupt, ja. Weil gerade angesichts der Herausforderungen von Fake News, wo jeder oder auch von den ganzen sozialen Medien, wo jeder in Sekundenschnelle irgendwelche, die als Fakten ausgibt, irgendwelche Informationen hinstreuen kann, egal ob stimmt oder nicht, ja, ist es, glaube ich, mehr und mehr die Aufgabe von uns Journalisten und Journalistinnen, Faktenchecks zu machen, Dinge einzuordnen und Menschen tatsächlich Orientierung zu geben, ja. Und im Religionsbereich sehe ich es einfach auch, es gibt nicht nur die klassischen Religionen, es gibt sehr viele Angebote, ja. Und das zu prüfen sozusagen, also was daran ist lebensfördernd, ich sage jetzt einmal lebensfördernd, was davon ist schwierig, was davon muss kritisiert werden, ich glaube, das ist uns auch geil.
Mhm. Es wird oft definiert, vor allem in Journalistenausbildungen, dass die Medien, die freien Medien, die vierte Säule im Staat sind, neben den drei Gewalten, also die Gesetzgebung, die Verwaltung und die Gerichtsbarkeit. Erlebst du das so, dass Medien wirklich die vierte Säule sind?
Ich hoffe, dass sie das sind, ja. Und sie sollten das unbedingt sein, ja, weil das ein gutes Korrektiv für jede Gesellschaft ist. Und deswegen glaube ich ja auch, dass, jetzt bin ich beim ORF, dass sowas wie, also grundsätzlich, dass Qualitätsmedien einfach total wichtig sind und auch, dass sowas wie der ORF, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk total wichtig ist, ja, weil es, ich glaube, eminent wichtig auch für unsere Demokratie ist, ja.
Hast du selber jemals Einmischung in deine Arbeit oder in Recherchen erlebt? Bist du damit konfrontiert gewesen im Lauf deiner journalistischen Tätigkeit?
Ja, ich glaube, da ist jeder Journalist, jede Journalistin ist damit einmal konfrontiert. Die Frage ist, was Einmischung jetzt tatsächlich bedeutet, ja, oder was das heißt und wie weit sie geht, ja.
Versuchst du in deiner Abteilung, deinem Team den Rücken frei zu halten? Ist das auch ein Teil deines Jobs, als Leitung dafür Sorge zu tragen, dass die Kolleginnen und Kollegen so gut arbeiten können, ohne Hindernisse, wie es geht?
Ja, natürlich ist das Teil des Jobs. Aber ich muss jetzt sagen, also das passiert jetzt, das kommt jetzt nicht sehr häufig vor. Mhm. Gott sei Dank.
Hast du eine Lieblingssendung gehabt bei den Gestaltungen, die du selber gemacht hast im Laufe der 25 Jahre?
Ja, schon den Feierabend, muss ich sagen. Also das ist eine Porträtsendung, die an den christlichen Feiertagen gleich nach der Zeit im Bild 1 ist. Und da werden Menschen porträtiert, die aus ihrer christlichen Spiritualität heraus ja, sich in die Gesellschaft einbringen, leben, irgendwelche Dinge machen, ja.
Hast du auch ein Buch gemacht?
Stimmt, ja.
Mit dem Gerhard Klein, ganz deinem früheren Chef.
Ja, ganz genau, ja.
Also eine besinnliche Sendung, die Sendung gibt es ja noch.
Ja, genau. Sie ist immer noch eine meiner Lieblingssendungen, wenn ich das so sagen darf. Ich muss da immer aufpassen, weil natürlich alle Sendungen super sind. Wenn ich zu den Abnahmen gehe, also wenn die meine Geschichten fertig sind, dann gibt es immer eine Abnahme. Dann schaut man sich das an und also ich genieße diese Zeit immer, wo man diese Filme dann anschauen kann.
Doch auch schön, wenn man in der Arbeitszeit etwas genießen kann, was produziert wird. Das ist ja bei dieser Gestaltung etwas sehr Schönes in unserem Beruf, weil es ja immer am Ende ein Ergebnis gibt.
Ganz genau.
Hast du eine Meinung zur Zukunft des Journalismus? Wir werden das oft gefragt, ich weiß, aber digital, Print, Audio, Video. Ein Beispiel, wir machen jetzt hier einen Podcast. Vor 10 Jahren kannten wir beide keine Podcasts und sind wahrscheinlich auch beide nicht auf die Idee gekommen. Ich unterstelle es dir jetzt einmal, aber ich weiß es von mir, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich einmal Podcast-Sendungen mache. Musste den Begriff, hätte mit dem Begriff vor 10 Jahren auch nichts anzufangen gewusst. Ja, wie ist da dein Empfinden? In welche Richtung wird das alles sich entwickeln?
Also das eine vom Inhaltlichen her, das habe ich eh schon gesagt, ich glaube, dass das immer wichtiger wird und das wird immer die Aufgabe von Journalismus bleiben, ja, Dinge zu verifizieren, darzustellen, also richtig darzustellen, zu verifizieren und einzuordnen, ja. Also das ist so das Inhaltliche. Das andere, was glaube ich, wirklich eine riesen Herausforderung sein wird jetzt auf uns alle Zukunft ist, wie sich der Journalismus angesichts von KI entwickelt, also von künstlicher Intelligenz. Ja, da bin ich sehr gespannt.
Nützt du schon Tools?
Ich glaube, wir nützen ja alle Tools, also von KI. Wenn es um Untertitelungen beispielsweise geht, da, ja klar gibt es das, ja. Und nutzen wir das.
Diese Programme, wo die Audiodatei drüber läuft und dann kommt der Text raus, da habe ich mich schon sehr verrannt auch. Also ich war noch nicht so ganz überzeugt. Ich habe es 2-3 Mal verwendet, aber auch schon wieder selber abgetippt, gebe ich zu.
Ja.
So fühle ich mich noch manchmal noch sicherer.
Ja. Ich glaube, das ist sowieso, und das wird auch zukünftig so sein, den Blick des Journalisten, der Journalistin drüber braucht es trotzdem auf alle Fälle.
Die Endkontrolle, ja.
Aber eben, ich bin jetzt sehr gespannt, da ist ja jetzt sehr viel in Bewegung, ja. Also auch an Regulierungen, ja. Und auch, also auch bei uns im ORF, wo soll man KI einsetzen? Wo sind die Grenzen? Wo müssen wir aufpassen?
Werdet ihr euch da selber aber Regeln erstellen? Werdet ihr das gemeinsam ausarbeiten?
Das werden wir müssen, ja.
Mhm. Welche Medien konsumierst du eigentlich selber? Bist du eine Tageszeitungsleserin? Bist du eine Printleserin? Liest du gerne Magazine? Oder hast du auch selber einen Streaming-Zugang zu Hause? Hast du dann eine Plattform, wo du ein Abo hast? Wie nutzt du das?
Ja, also ich lese Tageszeitungen natürlich. Wobei dazu sagen muss, dass ich mehr und mehr online die lese. Ich lese Wochenzeitungen. Ich liebe das Philosophie-Magazin. Also das wäre so, was das Lesen betrifft. Ich habe ein Netflix-Abo, sagen wir ganz ehrlich.
Also du schaust dir Serien an?
Ich schaue mir Serien an, ja. Ich schaue natürlich also Fernsehen, wobei da auch schon streame hauptsächlich, ja. Also selbst wenn ich mir die Zeit im Bild 2 anschaue, schaue ich es mir eigentlich schon vor dem Computer an und gar nicht mehr wirklich am Fernseher. Also auch wenn ich sogar zeitgleich anschaue. Das ist interessant, das hat sich tatsächlich verändert bei mir auch. Ja.
Als wir beide klein waren, war das ja noch so, um 19.30 Uhr darf man bei niemandem anrufen, weil da läuft ja die Zeit im Bild.
Genau, ganz genau.
Das hast du selber auch nicht mehr? Würdest du auch nicht sagen, darf man jetzt nicht anrufen?
Überhaupt nicht mehr. Also ich schaue es mir an, entweder schaue ich es mir nachher an oder ich schaue es mir tatsächlich zeitgleich an, aber lustigerweise dann am Computer. Und nicht im Fernseher, ja.
Also dein eigenes Medienverhalten hat sich im Laufe der Jahre auch angepasst und ist digitaler geworden. Ja. Wir haben in diesem Podcast auch eine Rubrik für unsere Gäste, die heißt Nachgefragt. Eine Art Word-Rap. Und da würde ich dir gerne jetzt ein paar Begriffe geben. Film oder Serie haben wir gerade besprochen.
Da habe ich zwar jetzt von den Serien geredet, aber ich bleibe trotzdem beim Film.
Online oder Print?
Online.
Wasser oder Wein?
Wasser und Wein.
Auto oder Öffis?
Derzeit wieder mehr Auto, muss ich gestehen.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Knödel.
Hund oder Katze?
Bantambär.
Ist dein Lieblingstier?
Ja, ich finde die so super.
Mein letzter Urlaub war?
Mein letzter Urlaub, der war im Dennengau, in Salzburg.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Deutsch.
Ich lese gerade?
Ich lese gerade ein Buch von einer Mitarbeiterin von mir, That's Life in Dystopia, von der Johanna Krillmeier.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Die Maria Magdalena.
Teamplayer oder Alleinkämpferin?
Sowohl als auch.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Geisterbahn.
Das mache ich für die Umwelt.
Ich versuche, Flüge zu vermeiden und vermeide sie endlich auch so gut wie.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für einen schönen Platz am Wasser, am besten, auf wo man dann drinnen schwimmen kann.
Das will ich Jesus fragen.
Was bedeutet es eigentlich, für uns gestorben? Das würde ich gern wissen, ja.
Die Gäste in unserer Sonntagsjause haben auch immer überraschende Details in ihrem Leben. Bei dir, Barbara, weiß ich, dass es mit dem Wasser zu tun hat. Du hast das schon angedeutet im Wordrap. Was aber genau du im Wasser schon erlebt hast und was du da gemacht hast, das verraten wir nach einer kurzen Werbepause.
Werbung.
Der Sonntag ist neu auf Instagram. Wenn Sie uns folgen, dann haben Sie bis Ende Jänner die Gewinnchance auf 10 winterliche Genusspakete von Sonnentor und Unverschwendet. Sie finden uns unter Der Sonntag. Wir sehen uns auf Instagram. Ja, Barbara, du hast angedeutet, du hüpfst gerne ins Wasser.
Sehr gerne. Ja.
Du schwimmst gerne. Ich habe von dir sogar mal in einer Kirchenzeitung von unserer Kollegin Mona Slog ein Foto gesehen, wo du schwimmst. Genau. Da hat sie dich interviewt, als du die Leiterin deiner Abteilung wurdest.
Ja, ganz genau.
Da hat sie mir das auch erzählt. Das Foto habe ich da gemacht. Die Barbara Krenn schwimmt gerne. Aber das ist noch nicht alles.
Na, vielleicht ganz kurz nur als Hintergrund. Als ich Kind war, als ich Jugendliche war, bin ich in einem Verein geschwommen. Und von daher kommt auch meine Liebe zum Schwimmen. Irgendwann im Erwachsenenalter habe ich dann auch die Liebe zum Schwimmen, also zum sogenannten Open Water Schwimmen entdeckt, also im freien Wasser zu schwimmen. Und ich habe noch zwei Brüder, den Michael und den Hannes, und die sind auch früher im Schwimmverein gewesen. Und als der Hannes, mein ältester Bruder, seinen 50. Geburtstag hat, haben wir beschlossen, dass wir mit ihm nach Finnland fahren, weil da gab es ein Schwimmen, das war im Sommer, am Polarkreis war das Ganze. Da gab es ein Schwimmen, wo man in einem kleinen Ort in Finnland um Mitternacht gestartet ist. Da gab es einen Fluss und 0 Uhr war der Start und man hatte 3 Kilometer zu schwimmen auf die andere Seite, auf die schwedische Seite. Und man ist dabei auch die Zeitzonengrenze überschwommen. Sprich, wenn man diese 3 Kilometer innerhalb einer Stunde oder weniger als einer Stunde geschwommen ist, dann ist man am Tag, bevor man gestartet ist, angekommen, weil man eben die Zeitzonengrenze überschwommen hat. Und das haben wir anlässlich vom 50. Geburtstag von meinem Bruder gemacht. Und das war sehr lustig und wir haben es geschafft.
Also wir
sind der Zeit davon geschwommen.
Wer hat an der Uhr gedreht?
Genau.
Ja,
genau,
also das, du bist eine Zeitenschwimmerin, finde ich sehr beeindruckend. Auch den Mumm hätte ich nicht. Ich bin ein ziemlicher Hasenfuß, was diese Dinge betrifft. Dann in fremdes Gewässer zu gehen, war das Wasser kalt?
Es war heraus und fast kühler als drinnen. Ja? Also man hatte ja einen Neoprenanzug angehabt und es hatte 17 Grad. Also das war jetzt nicht... Mit dem Neoprenanzug ist das gut. Und man muss dazu sagen, also wir waren super gesichert, ja. Also da gab es ja Begleitboote und so, das war jetzt nicht, es war nicht gefährlich.
Und wo seid ihr zu Hause in der Steiermark geschwommen? Seid ihr in Flüssen geschwommen oder wart ihr im Schwimmbad? Nein,
Im Schwimmbad.
Ja. Ja, zum Schluss habe ich mir noch ein Zitat unseres Patrons, des heiligen Franz von Sales, überlegt für uns Journalistinnen und Journalisten. Man fängt mit einem Tropfen Honig mehr Bienen als mit einem Fass Essig. Und ich habe mir gedacht, diese Lebensweisheit passt nicht nur zu uns Medienschaffenden, sondern auch in vielen Lebenssituationen.
Das stimmt.
Also auch das verdanken wir unserem liebenswürdigen Patron, der ist ja bekannt für seine Liebenswürdigkeit. Ja, noch ein Hinweis zum Rezept. Dieses und die Fotos von unserer Folge, die geben wir natürlich in die Shownotes und auf unserer Website unter der sonntag.at/podcast. Danke, Barbara Krenn, für deine Einblicke als Religionsjournalistin und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke fürs Dabeisein. Auf bald in der Sonntagsjause.
Vielen, vielen Dank. War sehr nett. Danke.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.